ICT-Stories. Pechschwarze Technikmomente. Homunculus von Daniel Habern. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Sind Sie nicht eigentlich Linkshänder? Barlow unterbrach sein Hämmern und blickte hinab auf die Gestalt, die dort neben seiner Leiter stand. Was er sah, war ein auf den ersten Blick unscheinbarer, leicht untersetzter Endvierziger in einem grauen Düffelmantel. Auf seinem Kopf trug der Mann eine dicke, hochkrempige Wollmütze, die eigentlich besser zu einem Dockarbeiter gepasst hätte. Die aktuellen Temperaturen rechtfertigten so eine Bekleidung. Als Barlow das letzte Mal aufs Thermometer geschaut hatte, waren es 2 Grad unter Null gewesen. Die Kälte bewirkte, dass der Atem des Mannes in kleinen Wölkchen aufstieg. Mit ruhiger Erwartung sah der Mantelträger zu Barlow herauf. Der wiederum blickte jetzt, als er die Frage endlich verarbeitet hatte, auf den Hammer in seiner Hand. Ganz so, als würde er sich erst in diesem Moment darüber klar, ihn überhaupt zu benutzen. Verblüfft fragte er, »Kennen wir uns?« Der Mann zog die Hand aus der Manteltasche und streckte sie Barlow entgegen, obwohl dieser viel zu hoch auf seiner Leiter stand, um die Hand ergreifen zu können. »Mein Name ist Leif Cox. Ich frühstücke hier manchmal.« Barlow konnte nicht sagen, den Kerl jemals gesehen zu haben. Aber ein Kunde war nun mal ein Kunde, also kletterte er 3 Sprossen hinab, um Mr. Leif Cox umständlich die Hand zu schütteln. Cox' Gesicht wirkte freundlich, doch seine Augen schauten dermaßen impertinent stechend zu ihm auf, dass Barlow sich allmählich unwohl fühlte. »Was will der Kerl von mir?« Barlow räusperte sich, ihm fiel nichts Besseres ein, als auf die Situation mit höflich zuvorkommendem Gastgeberschliff zu reagieren. »Es ist ganz schön kalt geworden, was?« sagte er. »Laut Wetterdienst soll es heute noch schneien.« Cox nickte nur, die Augen weiterhin starr auf Barlow gerichtet. »Also, was kann ich für Sie tun, Mr. Cox, richtig?« »Ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, ob ich nicht etwas für Sie tun kann.« Okay, der Kerl wurde Barlow langsam unheimlich. Kunde hin oder her, er würde das Gespräch jetzt abbrechen. »Tja, wissen Sie, ich muss jetzt hier wirklich weitermachen, damit die Lichterkette vor Einbruch der Dunkelheit hängt. Es hat mich jedenfalls gefreut, beehren Sie uns bald wieder.« Der letzte Satz kam ganz automatisch. »Die Dekoration wird wirklich schön, aber sagen Sie, wieso benutzen Sie den Hammer nicht wie sonst? Mit Ihrer linken Hand?« Erneut verwirrte die Frage Barlow mehr, als sie sollte. Und obwohl er den Typen eigentlich loswerden wollte, antwortete er, »Ich weiß nicht, hab nicht darüber nachgedacht.« »Ich wette, Sie haben seit etwa 2 Monaten allerlei mit der rechten Hand erledigt. Ungefähr seit das letzte Firmware-Update für Ihr DNC aufgespielt wurde, richtig?« Ohne einen wirklichen Grund zu wissen, umklammerte Barlow den Hammer fester. Cox' Worte lösten etwas in ihm aus, zeigten auf etwas, das er eigentlich wissen sollte und doch nicht wusste. Ganz ähnlich, als wenn man nach einer durchzechten Nacht auf ein Erlebnis angesprochen wird. Ein vages Gefühl ist noch vorhanden, aber jegliche Erinnerung? Puff, fort. Barlows Mund war trocken geworden. Das Gesagte schien stimmig und doch total absurd. Das Gefühl machte ihn rasend. Wenn dieser Kerl nicht langsam mal verschwindet, dann... »Also, hören Sie, ich habe jetzt echt keine Zeit. Ich arbeite für Morgan Lewis«, fiel ihm Cox ins Wort. »Meine Spezialisierung liegt im Medienrecht, genauer Daten- und Manipulationsschutz beim DNC-unterstützten Webzugriff. Wussten Sie, dass etwa 30% aller DNCs mit Schadsoftware infiziert sind? Es gibt noch keine genaue Krankenstatistik, aber wer kann schon sagen, inwieweit ein infiziertes DNC die Hirnströme seines Trägers stört?« »Oder vielleicht sogar Organschäden hervorruft.« Cox zeigte mit dem Finger auf Barlow. »Wer weiß, was Ihnen gerade so alles durch den Kopf spukt, wenn Sie das Wortspiel erlauben.« Mit einem dünnen Lächeln schüttelte Barlow den Kopf. Der Kerl war also nichts weiter als ein Werbetrommler auf Klientenfang. Ohne ein weiteres Wort stieg er die Sprossen wieder hinauf, was Cox aber nicht davon abhielt, weiterzusprechen. Allein in diesem Jahr hat Morgan Lewis mehr als 20 Millionen Dollar Schmerzensgeld für seine Klienten herausgeholt. Eine knappe Kunstpause. Wie heißt es so schön? Immerzu gewillt und fähig. Barlow blinzelte. Ihm war, als wäre für einen Sekundenbruchteil ein heller Blitz hinter seiner Stirn explodiert. Unbeschreibbare Erschöpfung machte sich in ihm breit, und für einen Moment glaubte er schon zu stürzen. Gerade noch rechtzeitig konnte er den Arm um eine Sprosse schlingen. Jetzt baumelte er an der Leiter wie ein narkotisierter Affe. Kalter Schweiß rann über seine Stirn. Cox zog die Brauen hoch. »Ist Ihnen nicht gut?« Barlow konnte nicht sofort antworten. Nachdem er zweimal tief durchgeatmet hatte, sagte er, »Es geht schon. Mir wurde nur eben...« Benommen blinzelte er in den wolkenverhangenen Himmel. Leif Cox winkte Barlow energisch zu sich herab. »Kommen Sie besser von da oben runter, bevor Sie sich noch den Hals brechen!« Barlow schaute zu der halb angebrachten Lichterkette. Er hatte noch einiges zu tun, aber erneut wurde ihm schwindelig. »Ja, Sie haben recht«, stammelte er. Mit langsamen und bedächtigen Bewegungen stieg Barlow die Sprossen hinab, bis er nach einer gefühlten Ewigkeit endlich den Bordstein unter seinen Füßen spürte. Cox wollte ihn stürzen, doch Barlow schob seine Hände sanft, aber bestimmt von sich. Schweigend standen die beiden Männer beieinander, während der frühnachmittägliche Straßenverkehr an ihnen vorbeikroch. Schließlich stampfte Cox mit den Füßen und schlang dabei die Arme theatralisch um den Körper. »Es ist aber auch wirklich scheißkalt. Würde mich nicht wundern, wenn Sie sich der Erkältung eingefangen haben und nun ist Ihr Kreislauf im Keller. Sie sollten sich am besten für einen Moment setzen.« Barlow nickte abwesend. »Hey, was halten Sie von folgendem Vorschlag? Sie gewähren mir 5 Minuten Ihrer Zeit und eine Tasse Kaffee. Und im Gegenzug erhalten Sie von mir ein brauchbares Trinkgeld. Sagen wir $100? Ein Honorar, wenn Sie so wollen, da ich Sie ja in gewisser Weise von Ihrer Arbeit abhalte.« Als Barlow ihn nur skeptisch ansah, hob Cox die Hand. »Wir halten einen kleinen Plausch. Das ist alles.« »Was für ein merkwürdiger Vogel«, dachte Barlow. Aber es stimmte, er musste sich erst mal setzen. Und wenn er dafür auch noch $100 erhielt? Er schaute noch einmal hoch zur halb angebrachten Lichterkette. Die würde fürs Erste wohl hängen bleiben. Definitiv jedenfalls für die nächsten 5 Minuten. »Ja, ja, okay.«
»Wunderbar«, intonierte Cox.
Das Türglöckchen bimmelte, als sie das Restaurant betraten. Die beiden großen Scheiben zur Chestnut Street hatte Barlow bereits gestern mit Schneespray bemalt, so dass das einfallende Licht nur gedämpft über die Tische glitt. Momentan war nicht sonderlich viel los. Der Ansturm zur Mittagszeit war verebbt, die ersten Abendgäste waren nicht vor 5 Uhr zu erwarten. Nur hier und da flätzte sich ein Gast auf den roten Lederbänken, las Zeitungen, tippte Notizen oder starrte in sein Getränk. Barlow führte Mr. Cox an einen Ecktisch nicht weit von der Küche. Zu Nelly, die gerade ein Tablett abräumte, sagte er, »Die Lichterkette hängt fast. Ich habe jetzt kurz was Geschäftliches zu besprechen. Bringst du uns einen Kaffee?«
»Na klar.«
Nelly war die gute Seele des Lokals. Wann immer eines der Mädchen ausfiel oder der Laden wider Erwarten außerhalb der Stoßzeiten aus den Nähten platzte, ein Anruf genügte und Nelly war zur Stelle, ohne Murren, ohne Zetern. Barlow hätte ihr gern mehr als die $8,50 pro Stunde gezahlt, aber wie die Lage aussah, musste er sparen, wo er nur konnte. Himmel, vermutlich würde er dieses Jahr nicht mal einen Weihnachtsbonus zusammenkratzen können. Der Gedanke erzeugte in ihm schreckliche Traurigkeit, so dass er regelrecht mit den Tränen kämpfen musste. »Was ist nur heute mit mir los?« Er biss sich auf die Unterlippe. »Schuldgefühle«, entschied er schließlich. Immerhin hatten er und Nelly vor ein paar Wochen was miteinander gehabt. Nur für eine Nacht und nach etlichen Bieren zu viel. Barlow fühlte sich deswegen immer noch schlecht. Es stand außer Frage, dass Nelly sich mehr erhoffte. Barlow wurde das Gefühl nicht los, sie ausgenutzt zu haben, was sie bei Gott nicht verdient hatte. Klar, er hatte sich allein gefühlt, insbesondere mit der Sorge, möglicherweise bereits sein zweites Geschäft finanziell an die Wand zu fahren.
aber dennoch. Seit jener Nacht war er allen privaten Unterhaltungen mit ihr aus dem Weg gegangen. Nelly hatte den Wink schnell verstanden. Barlow wischte sich übers Gesicht. Ja, es mussten seine Schuldgefühle sein, gepaart mit seinem Schwächeanfall von vorhin. Während er sich einen der Stühle zurechtrückte und Cox mit einer knappen Geste signalisierte, auf der Bank gegenüber Platz zu nehmen, beschloss er, bei nächster Gelegenheit mit Nelly zu reden und die Sache zu klären. Gleich nach Weihnachten, ja, das würde beiden helfen. Der Gedanke beruhigte ihn etwas. »Mir gefällt, was Sie aus dem Laden gemacht haben«, erklärte Cox lächelnd und nahm seine Winterkappe ab. Er war also hier schon Gast gewesen, bevor Barlow die Kneipe übernommen und zu einem Familienrestaurant umgearbeitet hatte. Oder, was weitaus wahrscheinlicher war, der klientenjagende Fuchs hatte seine Hausaufgaben gemacht und die Geschichte des Lokals recherchiert. Barlow nickte einfach nur und wartete ab, wie Cox nun weiter vorgehen würde. Dieser lehnte sich nach vorn, wohl um so etwas wie Vertrautheit zu erzeugen. »Mein DNC ist ein Hirn-Computer-Interface der zweiten Generation. Ihres vermutlich auch, nicht wahr?« »Na sicher. Kaum jemand benutzt mehr die alten 1.5er. Wann haben Sie sich der Prozedur unterzogen?« Barlow zuckte mit den Schultern.
»Vor 5-6 Jahren, nehme ich an.«
»Hier in Boston? Und Sie hatten bisher keine Schwierigkeiten?«
»Nein, nicht, dass ich wüsste.«
Die Formulierung schien Cox aufs Höchste zu erfreuen, denn er präsentierte ein breites Capo-Grinsen, während er mit dem Finger auf Barlow deutete. »Wenn man nicht weiß, dass etwas nicht richtig funktioniert, dann gibt es auch kein Problem, wie?«
»Und Ihrer Meinung nach ist das ein Problem?«
Barlow gab sich keine Mühe mehr, seine Gereiztheit zu unterdrücken. Parallel zu ihrem Gespräch hatte er sich erlaubt, das Web nach diesem Mr. Life Cox zu durchforsten. Zumindest auf den ersten Blick schien dessen Person authentisch. Abschluss in Stanford, Anwaltszulassung, Anstellung bei Morgan, Lewis und Böckjes. Es gab sogar Werbespots mit ihm. Und ja, auch diverse Nachrichtenbeiträge darüber, dass Morgan Lewis im letzten Jahr hohe Vergleiche für seine Klienten erzielt hatte. Der stattlichste davon belief sich auf rund $3 Millionen.
$3 Millionen.
Barlow ließ ein wenig die Gedanken schweifen.
$3 Millionen.
Das wäre definitiv etwas, das er einen satten Weihnachtsbonus nennen würde.
»Ich will Ihnen die Geschichte von John Hickley erzählen«, holte Cox ihn zurück ins Hier und Jetzt.
Barlow sah kurz auf die Uhr. 5 Minuten hatte Cox veranschlagt, auf das die Geschichte $100 wert war. Oder 3 Millionen.
John ist Anfang 30. Er arbeitet im Einzelhandel, verkauft alles im Bereich Heimelektronik, von alten VR-Suites bis hin zum Hirn-Interface-Entertainment. Er hat eine hübsche Frau, sie lernten sich an der Uni kennen, und 2 Kinder.
Umständlich knöpfte Cox seinen Mantel auf.
Der Kredit für sein Haus lässt sich in absehbarer Zeit abbezahlen, die Kinder gehen auf eine gute Schule, kurzum, das Leben läuft. Bis er eines Tages einen Bäckereiangestellten zusammenschlägt, weil dieser keine Milka Strawberry Donuts in der Auslage hat. John gibt sich nach seiner Festnahme geständig, reuig. Er wisse nicht, was über ihn gekommen sei, aber er habe unbedingt diesen Donut gebraucht, so sagte er. Es sei ganz so gewesen, als hinge sein Leben davon ab. Im Nachhinein erschien ihm die Sache unerklärlich, traurig, ja geradezu lächerlich.
Cox schaute seinem Gegenüber freundlich in die Augen.
Vermutlich wäre er wohl mit einer Geldstrafe und Bewährung davon gekommen, wäre nicht plötzlich Johns Ehefrau bei der Polizei aufgekreuzt, um ihn anzuzeigen. Sie meldete eine seit Monaten immer schlimmer werdende Situation von häuslicher Gewalt durch ihren Mann. Unkontrollierte Wutausbrüche, Beschimpfungen, mitunter leichte Handgreiflichkeiten und vereinzelt sogar Schläge. Auslöser waren fast immer irgendwelche Lappalien in Bezug auf nicht vorrätige Konsumgüter, meist Schokolade oder Softdrinks. Damit konfrontiert, räumte John gewisse Probleme daheim ein. Er erklärte aber, dass er schon seit mehreren Wochen Mitglied einer Anti-Aggressionsgruppe sei und bestritt vehement, seine Frau oder gar die Kinder je geschlagen zu haben. Er wurde während seiner Untersuchungshaft 3-mal verhört. Während der 3. Sitzung brach John,
nachdem der leitende Detektiv ihm Kaffee gebracht hatte, in Tränen aus und versuchte schließlich, den Detektiv zu würgen. Als Erklärung gab John später an, man habe ihm Green Mountain Coffee und nicht, wie erbeten, Maxwell House gebracht.
Ah, wie aus Stichwort.
Irritiert schaute Barlow auf. Was Nelly gesagt hatte, verstand er erst nicht, war er doch tatsächlich in Cocks Geschichte hineingesogen worden. Sie schickte sich gerade an, zwei Tassen vor ihnen abzustellen und diese mit Kaffee zu füllen. Die Männer bedankten sich. Barlow nahm zwei Portionsdöschen Sahne und rührte ihren Inhalt in die Tasse. Als er zum Zucker griff, bemerkte er Cocks Grinsen. »Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie noch vor wenigen Wochen Ihren Kaffee schwarz getrunken hätten?«
»Okay, das reicht nun.«
Wie lange sollte er sich eigentlich noch diese bereits an Stalking grenzenden Implikationen anhören? Unter anderen Umständen hätte er vielleicht sachter reagiert, doch nun riss Barlow endgültig der Geduldsfaden und er musste all seine Willenskraft aufwenden, um nicht über den Tisch zu langen und Cox eine zu verpassen. Stattdessen sprang er ruckartig auf, sodass sein Stuhl scharf über das Laminat kratzte, und mit vor Zorn bebender Hand zeigte er auf Cox impertinent grinsendes Gesicht. Mit der linken Hand, wie er zu seiner eigenen Zufriedenheit feststellte.
»Wissen Sie was?« raunte er. »Sie können Ihre 100 Dollar behalten. Ihr Gequatsche fängt allmählich an, mir auf die Nerven zu gehen. Wir kennen uns nicht. Und genauso möchte ich es auch weiterhin halten. Daher fordere ich Sie nun auf, mein Lokal zu verlassen.«
Mehrere Sekunden der Stille vergingen. Dann bemerkte Barlow, dass alle Gäste im Lokal zu ihm herüberblickten. Er hatte geglaubt, leise zu sprechen. Allerdings musste er doch ziemlich gebrüllt haben, wie ihm nun bewusst wurde. Verlegen und mit hochrotem Kopf setzte er sich wieder hin. Schließlich fühlte er sich wie ein kleiner Junge nach einem völlig überzogenen Wutausbruch. Cox wirkte in keiner Weise erstaunt. Eher abgeklärt. Fast so, als hätte er Barlows Reaktion erwartet oder gar aktiv herbeiführen wollen. Mit einer entschuldigenden Geste sagte er nur, »Ich verstehe, dass die ganze Sache Sie sehr verwirren muss. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich sofort verschwinde, sofern Sie das wirklich wünschen. Aber vorher möchte ich Ihnen noch zu bedenken geben, dass es mir um ein sehr lukratives Angebot geht. Eines, das Sie vergessen lassen wird, was Geldsorgen überhaupt sind. Sie wissen doch, immerzu gewillt und fähig.« Erneut spürte Barlow den Blitzschlag hinter seiner Stirn. Fragmente längst verblasster Erinnerungen durchströmten ihn, erfüllten ihn mit einem Gefühl tiefster Unsicherheit. Und ehe Barlow überhaupt einen klaren Gedanken fassen konnte, sah er sich mit einem Mal tatsächlich bereit, Cox weiter zuzuhören. Ein wenig benommen zwar, aber gewillt. Nelly kam zurück an den Tisch marschiert.
»Alles in Ordnung, Barl?«
Barlow nickte, während Cox einfach nur ein geschliffenes Lächeln zur Schau stellte. »Ja«, sagte Barlow schließlich, denn Nelly wünschte sich offenbar mehr als nur ein Kopfnicken.
»Ist alles in Ordnung. Ich erzähl's dir später.«
Nelly schien noch immer nicht hundertprozentig überzeugt. Erst nachdem sie Cox einen Moment von oben bis unten gemustert hatte, kehrte sie artig zur Theke zurück. Cox nahm in aller Ruhe einen großen Schluck von seinem Kaffee. Barlow hatte den Appetit auf sein Getränk verloren.
»Nun, wo war ich?«
fragte Cox und rieb sich mit einem Finger die Nase.
»Ach ja, John Hickley. Nach einem, Gott sei Dank, gescheiterten Selbstmordversuch in seiner Zelle wurde Hickley ins Bridgewater State Hospital verlegt. Dort unterzog man ihn einer gründlichen psychiatrischen und hirnphysiologischen Untersuchung. Mit erstaunlichem Ergebnis. Und zwar wies Hickley Symptome eines Frontalhirnsyndroms auf. Entsprechende Scans seines Gehirns zeigten aber keinerlei Läsionen.
Als Barlow leicht verständnislos blickte, schob Cox eine Erklärung nach. Zu den untersuchten Bereichen gehören Areale, die situationsangemessene Handlungen und die Steuerung emotionaler Prozesse möglich machen. Patienten, die dort Verletzungen aufweisen, sind oft nicht mehr in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren. Sie neigen zu Wutausbrüchen oder anderweitig überzogenen Taten. Barlow nahm jetzt doch einen Schluck Kaffee aus seiner Tasse.
Hickleys Scans jedenfalls,
fuhr Cox fort, zeigten, dass das Gewebe zwar gesund war, sich aber nicht so verhielt. Vielmehr wies sein Verhalten Parallelen zu dem von Opfern schwerer Stirnlappentraumata auf. Obwohl es primär ja eigentlich noch immer darum ging, Hickleys Schuldfähigkeit einzustufen, wurde natürlich auch heftig über die Ursache seiner Störung debattiert. Eine neurodegenerative Erkrankung im klassischen Sinne konnte nicht bestätigt werden. Trotzdem zog man einen mit mir befreundeten Spezialisten zu Rate. Cox machte eine bedeutungsschwangere Pause. Der Spezialist entwickelte die Hypothese, dass ein Fehler im DNC Hickleys Hirnströme beeinträchtigten und so zu einer, wie er es betitelte, Form der virtuellen Demenz führen könnte. Forschend schaute Cox seinem Gegenüber ins Gesicht. Barlow schien interessiert zuzuhören. Das gab ihm Anlass zu der Spekulation, es könne hier eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Neukonfiguration des DNC durch Dritte vorliegen. Er riet Hickley also, sich einmal mit mir zu unterhalten. Schließlich bin ich spezialisiert auf unlauteren Hirnmedienzugriff. Ich will es kurz machen. Hickleys DNC war drei unabhängigen Gutachtern zufolge in der Tat für seinen Zustand verantwortlich. Insbesondere die emotionalen Ausbrüche ließen sich mit den für ihn personalisierten, gemäß seiner Einkaufs- und Surfmuster entworfenen Werbungen korrelieren. Auch Cox nahm noch einen Schluck Kaffee. Ich brachte Hickleys Frau sowie den von ihm verprügelten Angestellten dazu, ihre Klagen fallen zu lassen und spannte sie stattdessen als Nebenkläger für unsere Sache ein. Eine Schadenersatzklage gegen Arm Broadcom als Hersteller sowie gegen Face Alpha als Software-Distributor. Ich stellte mich auf ein langes, schwerfälliges Verfahren ein, so wie immer, wenn man gegen Top-Konzerne vorgeht. Aber zu meinem Erstaunen erklärten sich Arm Broadcom und Alpha binnen weniger Wochen zu einem Vergleich bereit. Einem Vergleich, den kein Mensch ausgeschlagen hätte, der noch bei Trost ist. Cox stellte sein bis dato selbstgefälligstes Grinsen zur Schau. Nach ziemlich genau 4 Minuten und 36 Sekunden, wie Barlow registrierte. »Was für Schlüsse kann man daraus nun ziehen?« Barlow zuckte mit den Schultern. »Also, ich schließe«, offerierte Cox, »dass es um noch viel mehr gehen muss, als nur um mögliche Schadensersatzforderungen bei DNC-induzierten Hirnschädigungen.« Da Barlow nicht wie erhofft reagierte, fuhr Cox mit vor Aufregung bebender Stimme fort. »Überlegen Sie doch mal, Alpha muss etwas vertuschen wollen, das noch nicht nach außen gesichert ist. Und gegen das ein an sich schwerwiegendes Problem wie Hirnschädigung nur eine Lappalie darstellt, die man einfach mit Geld begräbt.« Barlow blickte Cox skeptisch an. So als habe der ihm gerade seine persönliche Theorie zum JFK-Attentat unterbreitet. Cox wiederum schätzte den Blick wohl richtig ein, erhob beschwichtigend die Hände und erklärte, »Sie können von der ganzen Sache halten, was Sie wollen. Ich möchte Ihnen letztendlich nur zwei Dinge verständlich machen. Erstens, in den letzten 12 Monaten habe ich ganze 5 außergerichtliche Vergleiche erzielt. 5! Einfach so. Bei jedem Einzelnen ging es um Fälle wie den von John Hickley. Und bei allen sprechen wir von Beträgen im 6- bis 7-stelligen Bereich. Plus Übernahme von Behandlungs- und Operationskosten. Und zweitens, ich bin mittlerweile sehr gut darin, Betroffene frühestmöglich zu identifizieren und ihnen zu helfen, bevor ihr Zustand gravierend wird.« Barlow lächelte grimmig. »Klar, anhand wechselnder Kaffee- und Handpräferenzen.« »Nein, nein, das sind nur mögliche Symptome. Viel entscheidender ist, die übergeordnete Struktur der DNC-Daten zu lesen und zu deuten.«
»Wollen Sie damit sagen, Sie überwachen mein Surfverhalten?«
Cox machte eine wegwerfende Geste. »Aber nein, wir analysieren lediglich Muster anhand von Metadaten. Jeder Supermarkt tut das. Völlig legal, wohlgemerkt.«
»Völlig legal«, wiederholte Barlow.
Erneut spürte er, wie die Wut in ihm hochkochte. Doch zwang er sich, mit aller Kraft Ruhe zu bewahren. Nicht nur, weil er keine erneute Szene in seinem eigenen Restaurant riskieren wollte, sondern in erster Linie, um sich vor diesem arroganten Arsch von einem Anwalt keine Blöße mehr zu geben und dessen wilde Theorien nicht noch zu füttern. Er schwieg also eine Weile. Dann erklärte er mit ruhiger Stimme,
»Also, was wäre aber, falls in Wahrheit mit meinem Gehirn alles richtig läuft?«
»Wie, sagten Sie vorhin? Rund 30% aller DNCs sind infiziert?«
»Es könnte doch gut sein, dass jemand, der, sagen wir, auf der Suche nach Klienten ist, so weit ginge, mein DNC zu stören und nun versucht, mich mit Suggestionen zu manipulieren, damit er mich für seine Sache benutzen kann.«
Cox lehnte sich zurück. Diese Antwort schien ihn erst einmal zurückzuwerfen, was Barlow mit einem Gefühl der Genugtuung zur Kenntnis nahm. Gerade als er entschied, das Gespräch nun wirklich abzubrechen, fast 9 Minuten statt der zugesagten 5, fragte Cox, »Wissen Sie, was ein Kaskadenrisiko ist?« Cox wartete erst gar nicht auf eine Antwort, sondern fuhr fort, »In einem nur schwer überschaubaren, ineinander verschalteten System kann es zu unerwünschten, mitunter katastrophalen Effekten kommen, oft durch einen eher banalen Auslöser. Haben wir es jetzt auch noch mit einem System zu tun, das sich in Form einer Feedbackschleife selbst beeinflusst, entfernen wir uns immer mehr von einem systemeigenen Gleichgewicht, möglicherweise hin zum Kollaps, vielleicht auch auf eine höhere Stufe.«
Cox holte tief Luft und setzte dann fort.
»Ich weiß nicht genau, was die Konzerne befürchten, doch überlegen Sie mal. Eine fortschreitende, unbewusste geistige Vernetzung von Milliarden Menschen, wenn auch noch in relativ rudimentärer Form, ist in ihren möglichen Auswirkungen doch kaum zu erfassen. Vielleicht beschließen wir ja einfach gerade alle gemeinsam, dass Rechtshänder sein der bessere, sinnvollere Zustand ist und dass Kaffee nur mit Zucker und Sahne sein Optimum darstellt. Vielleicht ist auch alles eine gewaltige, entmenschlichende Katastrophe. Doch wissen Sie was? Das ist mir absolut scheißegal.«
Cox schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Denn eines weiß ich mit Sicherheit. Die großen Firmen wollen nicht, dass etwas hiervon publik wird. Und sie tun einfach alles, damit es so bleibt. Himmel, das ist doch, als würde die Tabaklobby plötzlich jedem Krebspatienten Millionen von Dollar in die Hand drücken, selbst wenn der noch nie in seinem Leben geraucht hat.
Um also auf Ihre Frage zurückzukommen.
Ja, ich könnte tatsächlich Ihr DNC infiziert haben und so Ihr Bewusstsein beeinflussen. Diverse Fälle sind dokumentiert. Sie kennen bestimmt die Berichte über Menschendrohnen, die Anschläge verüben. Die Frage, die Sie sich aber primär stellen sollten, lautet doch, wenn meine Ausführungen stimmen, wäre dieser Schritt dann nicht komplett sinnlos? Ob ich Sie gerade manipuliere? Selbstverständlich!
Cox hob eine Speisekarte an und deutete auf einen der »nur mit besten Zutaten«-Slogans.
»Jemanden durch Suggestion dazu bewegen zu wollen, etwas zu tun, ist so alt wie die Sprache selbst. Himmel, vermutlich noch älter. Ich habe sie aber nicht verändert.
Ich weiß lediglich von ihrer wachsenden emotionalen Instabilität. Etwa davon, dass Phrasen in der Form, wie ihr Ex-Marine-Vater sie verwenden würde, in ihnen ein Gefühl der Machtlosigkeit und des Gehorsams auslösen, alles noch verstärkt durch ihren momentanen Zustand. Sie sprachen auf sozialen Plattformen oft von ihrem Vater, haben Erlebnisse und Probleme in öffentlichen Beratungsforen gepostet. Aus städtischen Überwachungsfeeds erfahre ich von ihrer wachsenden Tendenz zu cholerischen Ausbrüchen. Ihre unverschlüsselten Bioscans weisen auf erste Abweichungen im EEG, auf verminderte Durchblutung sowie erhöhte Homozystein, Adrenalin und Cortisolwerte hin.
Bekräftigend nickte der seltsame Mann Barlow zu. Jeder, der ihre sozialen Kanäle mitliest, weiß von ihrem nahenden Bankrott. Ich will sagen, jeder Idiot kann dieses Hintergrundwissen aus dem Web zusammenklauben, ohne Anstrengung oder Gesetzesverstöße. Der entscheidende Punkt ist doch nicht, dass ich Sie manipuliere, sondern dass Sie manipulierbar sind. Dabei sind Sie kein Einzelfall. Ihre Krankheit, diese virtuelle Demenz, taucht immer öfter auf. Ich muss mir also gar nicht die Mühe machen, um Sie zu buhlen. Dennoch bin ich hier. Und was ich Ihnen anbieten möchte, ist ein Weg, den Spieß umzudrehen. Die Kuh zu melken, solange sie noch Milch gibt. Denn früher oder später wird das, was bereits eingesetzt hat, einen weiteren Schritt nehmen. Wohin, das weiß wohl nur Gott. Und bis dahin habe ich vor, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Denn,
Glauben Sie mir, Geld ist nicht nur ein Segen bei der Behandlung herkömmlicher Erkrankungen.« Die Männer sahen einander schweigend an. Barlow war, als hätte man seinen Kopf in einen laufenden Mikrowellenherd gesteckt. Er wollte etwas antworten, kriegte aber einfach keinen sinnvollen Gedanken zustande. Cox war aufgestanden und trug wieder sein Advokatenlächeln im Gesicht. »Wie dem auch sei, ich denke, ich habe meine 5 Minuten weit überschritten. Lassen Sie sich ruhig Zeit, über mein Angebot nachzudenken.« Er setzte bedächtig seine Mütze auf. Dann griff er in seine Manteltasche und holte einen mit einer albernen Klammer zusammengehaltenen Stoß 100-Dollar-Noten hervor. Zuerst löste er nur einen Schein, zählte dann aber ganze 20 davon ab und legte diese zusammen mit einer Visitenkarte vor Barlow auf den Tisch. »Ich habe Ihnen meine Kontaktdaten bereits gemailt, aber Papier hat meines Erachtens irgendwie etwas Menschlicheres.« Während Cox nun den Tisch umrundete, blickte er sich noch einmal im Lokal um und sagte, »Wirklich, gefällt mir, was Sie aus dem Laden gemacht haben. Hoffe sehr, Sie können ihn halten. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Und natürlich frohe Weihnachten.« Die Tage vor Weihnachten waren ausgezeichnet gelaufen. Viele neue Gäste ließen sich von den Advents- und Weihnachtsangeboten anlocken. Insbesondere der All-You-Can-Eat-Brunch mit Lebkuchenhausbau, der 3-mal pro Woche stattfand, kam bei Familien gut an. Dementsprechend machte Barlow so viel Umsatz wie noch nie. Und auch nach Neujahr setzte sich dieser Trend fort. All das hätte ihm Mut machen können, aber er war einfach nicht bei der Sache. Während er höflich seinen Managerpflichten nachkam und darauf hoffte, dass man seine Stimmung nicht allzu deutlich spürte, kam er nicht umhin, mit absoluter Präzision sämtliche Kaffeebestellungen zu studieren. Im Mittel waren es 20 Kaffee pro Stunde. In der Kanzlei von Cox hatte er bisher nicht angerufen. In 12 Stunden also 240. Die Kontaktdaten aber auch noch nicht gelöscht. In den vergangenen 7 Tagen somit 1680 Tassen Kaffee. Das Trinkgeld des seltsamen Anwalts hatte er als Weihnachtsbonus an seine Angestellten verteilt. 1680 pro Woche! Nelly hatte natürlich den größten Happen bekommen. Jede einzelne Tasse mit Zucker und 2 Portionen Sahne. Barlow selbst trank mittlerweile wieder schwarz. Jede einzelne eingerührt, mit der rechten Hand. Wenn er sich dabei erwischte, wie er versehentlich doch Zucker und Sahne hineinmengte, schüttete er das Getränk augenblicklich fort. Immer mit rechts. Er nahm mittlerweile regelmäßig Lorazepam zur Beruhigung und bildete sich ein, nun emotional wieder völlig stabil zu sein. Immer. Während er also Gäste an Tische brachte und Pläusche hielt, 1680 jede Woche, verschwendete er kaum einen Gedanken an die Frage, ob er das Angebot von Cox annehmen sollte. Falls er im Geschäft blieb, etwa 7440 im Januar. Und ob er tatsächlich so krank werden würde, wie dieser ihm skizziert hatte. 22.000 im ersten Quartal. Auch das geplante Gespräch mit Nelly war ihm nicht mehr wichtig gewesen. 44.000 bis zum Sommer. Wer weiß, vielleicht ist das alles ja auch gar nicht so schlimm. Fast 75.000 bis Thanksgiving. Vielleicht werde ich auch einfach nur verrückt. Rund 88.000 Tassen in einem Jahr. Während Barlow also fanatisch die unzähligen Hände der Gäste beobachtete, wie diese Becher entgegennahmen und Sahne und Zucker hineinrührten, hoffte, ja betete er geradezu um eine schwarze oder zumindest Zucker- bzw. sahnelose Variante. Doch mit jeder verkauften Tasse erdrückte ihn seine Angst ein bisschen mehr, dass eine solche Bestellung, welche für ihn mittlerweile zum Sinnbild eines nicht-deterministischen Universums geworden war, vielleicht schon passiert war. Direkt vor seinen Augen. Bei 88.000 musste doch irgendwann zumindest eine einzige dabei sein. Doch möglicherweise konnte er das schon gar nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht hatte er längst vergessen, überschrieben, dass einmal etwas anderes als das eine Kaffeeoptimum hatte existieren können. Das war Homunculus von Daniel Habermann,
Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien, Hannover.